Man könnte die Predigt heute mit der knackigen Überschrift von der Übererfüllung mit dem Heiligen Geist, den dazu notwendigen Voraussetzungen, den daraus resultierenden Folgen und der Notwendigkeit, dies alles zu erleben, um das Reich Gottes bauen zu können, überschreiben. Man könnte es auch kürzer fassen und Pfingsten sagen. Es wird euch überraschen, dass wir heute über Pfingsten sprechen. Aber wir tun es trotzdem. Ja, gut. Ich hole ein bisschen weiter aus. Es ist ja seit etlichen Jahrtausenden so, dass Vater und Sohn ähnliche Berufe haben. Das hat sich erst in den letzten paar Jahrhunderten geändert. Ich finde das sehr, sehr schade. Ich würde meinen Sohn gerne mit mir in die Arbeit nehmen, eine gute Beziehung zu ihm haben und erleben, wie wir Dinge, die uns wichtig sind und die wir gelernt haben, wir miteinander teilen. Das ist leider nicht so. Seit der industriellen Revolution ist es anders. Davor war es so, der Vater übt einen Beruf aus, der Vater ist irgendwas, der Sohn macht das dann mit. Ja, der Vater war Höhlenmensch, der Sohn wird Höhlenmensch, die Tochter natürlich auch. Der Vater ist Landwirt, der Sohn wird Landwirt. Manchmal aus Gründen, damit es nicht zu viel von einer Sorte gibt, war es etwas anders. Der älteste Sohn wird Landwirt und bekommt den Hof beispielsweise. Die Jüngeren, die werden Knechte. Aber auf jeden Fall, Vater und Sohn, die hatten Gemeinsamkeiten. Die haben Dinge zusammengetan und der Vater hat den Sohn mit reingenommen in das. Ja, das kennt ihr so. Von damals aus dem Geschichtsunterricht. Wir wenden uns jetzt speziell dem Kulturkreis Israel zu. Da war das dann so, dass der Vater seinen Sohn mit reingenommen hat. Er hat ihn an die Hand genommen, er hat ihm das beigebracht. Der Sohn wuchs auf, der Sohn wurde älter und wurde reifer. Und irgendwann mal kam der Vater zu dem Schluss, so mein Sohn, der kann jetzt alles, der weiß jetzt alles. Dann hat er ihn genommen, mitgenommen, entweder auf den Marktplatz oder in das Tor, je nachdem, was dort der Geschäftsort war, an dem man sich getroffen hat und Geschäfte abgeschlossen hat. Und der Vater hat gesagt, hier, das ist mein Sohn, und hat ihn vorgestellt und hat gesagt, er ist jetzt in meinem Geschäft. Er kennt sich jetzt so gut aus, dass ich ihn als Mitteilhaber mit reinnehme. Er ist geschäftsfähig. Wenn ihr euch an mich wenden wollt, könnt ihr euch auch an ihn wenden stattdessen. Ja, das war so die Art und Weise. Und irgendwann mal zog sich der Vater dann aus dem operativen Geschäft zurück. Und der Sohn übernahm das Geschäft und dann begann das Ganze wieder von vorne. Ihr kennt das, ja? Gut, wir lesen aus dem Evangelium nach Markus, aus dem ersten Kapitel. Ab dem 9. Vers. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und er ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, da sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist Gottes, wie eine Taube herabkam auf ihn. Und es geschah eine Stimme vom Himmel her, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und schon bald trieb ihn der Geist in die Wüste und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ihr erinnert euch, was ich gerade erzählt habe. Der Vater, der nahm seinen Sohn und der nahm den Sohn mit auf den Marktplatz und er sagte, Leute, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn ihr irgendeine Sache mit mir zu besprechen habt, wenn ihr irgendein Geschäft mit mir habt, dann könnt ihr euch ab sofort auch an diesen Sohn wenden. Und genau das Gleiche macht Gott hier. Er sagt, dies ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, das ist mein Sohn. So, wenn du irgendeine Sache hast mit Gott, die du mit Gott besprechen möchtest, oder etwas, was du loswerden möchtest, dann kannst du dich seit diesem Zeitpunkt an Jesus Christus wenden. Jesus Christus wurde eingeführt als der Sohn Gottes in vollen Rechten und Pflichten. So war das damals üblich in Israel. Gut, also wir wissen jetzt, wenn wir diesen Misthaufen, wenn wir die nicht weiter schön rosa lackieren wollen oder mit Blattgold überziehen wollen oder sondern loswerden wollen, dann wissen wir, an wen wir uns wenden können, nämlich an Jesus Christus. Aber dann passiert da noch was ganz, ganz Seltsames. Jesus wird also getauft Und danach sagt er: Vater, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Stellt ihn also vor. Aber als er aus dem Wasser steigt, da öffnet sich der Himmel und der Geist Gottes kommt wie eine Taube auf ihn herab. Also, Jesus, der Sohn Gottes, der wird hier vom Heiligen Geist getauft. Wozu und warum? War das notwendig? Ich meine, gut, das steht da drin, aber macht das irgendwie einen Sinn? Ich meine, Gott besucht sich selbst, oder? Vorschläge? Warum hat Jesus, war Jesus darauf angewiesen, hier auf den Geist Gottes, vom Geist Gottes getauft zu werden? Damit er ihn dann in die Wüste treiben kann? Guter Punkt, aber möglicherweise nicht ganz das Zentrum. Warum braucht Jesus den Geist Gottes? Vorschläge? Hat Jesus das, was er hier auf der Erde getan hat, getan, weil er Gott war? Oder war er vollkommen Mensch und hat seine ganze Göttlichkeit und Herrlichkeit abgelegt? Natürlich, Jesus Christus, der Sohn Gottes, das lesen wir im Kolosserbrief, er hat seine ganze Göttlichkeit und Herrlichkeit und seine Power abgelegt und wurde Mensch wie wir. Er wurde Mensch wie wir und in diesem Moment, da kommt der Geist Gottes auf ihn und tauft ihn und ab da kann er tun, was er den Vater tun sieht. Er kann das tun, das Übernatürliche. Ja, warum war Jesus überhaupt 3 Jahre hier auf der Erde wirksam dann? Ja, also mit circa 30, vorher hat er Zimmermann gelernt und war als Zimmermann tätig. Mit ungefähr 30, als er ungefähr 30 ist, findet diese Geschichte statt und danach hat er 3 Jahre lang gewirkt. Wäre das notwendig gewesen, um die Menschen zu erlösen? Nein, nein. Er hätte kommen können, sagen können, ich bin der Messias. Daraufhin hätten die Römer ihn festgenommen und die ganze Kreuzigungsgeschichte wäre passiert und der Weg zu Gott wäre offen gewesen. Warum war Jesus 3 Jahre da? Ihr müsst mal drüber nachdenken, nicht einfach nur drin lesen, ich hoffe, ihr lest da drin, nicht einfach nur da drin lesen und sagen, ja, das war so, ach ja, warum? Das hat alles einen Grund. Jesus war auf der Erde aus einem ganz bestimmten Grund. Er hat uns 3 Jahre lang demonstriert, wie wir als Kinder Gottes in der Verbindung mit dem Heiligen Geist leben können. Ja? Er hat gesagt, ich bin das Modell, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Geht hin, habt Spaß, aber tut es. Die Werke, die ich tue, die werdet ihr auch tun, sogar größere. Also, Jesus hat gezeigt, wie dieses Leben mit dem Heiligen Geist ist und funktioniert. Was ist der Heilige Geist eigentlich? Es gibt Menschen, die sagen, der Heilige Geist ist die Zurüstung mit Gottes Kraft. Stimmt das? Könntet ihr mal, wenn ihr schon nicht reden wollt, den Kopf bewegen? Ich verstehe das dann schon. Der Heilige Geist ist die Ausrüstung mit der Kraft Gottes. Also eigentlich, der Heilige Geist ist nur Kraftwirkung. Stimmt das? Nein, nein. Heilige Geist ist eine Person. Das ist wichtig, ne? Wenn ich jetzt an diese Steckdose gehe und da reinfasse, dann muss ich wissen, ob mich eine Kraft einfach so überfallen wird oder ob das eine Person ist, die drin sitzt und die sich überlegt, was sie tut. Ja? Der Heilige Geist, er ist eine Person, wir erkennen das daran, er hat einen Willen, der Wind weht, wo er will, er hat einen Verstand, er hat Gefühle, betrügt nicht den Heiligen Geist, ist eine Person. Ne? Wir laden also eine Person ein, mit uns zu sein. So, aber er ist auch Gott. Habt ihr es gewusst? Es gibt manche Denominationen, die sagen, ja, du darfst zum Vater beten, du darfst zum Sohn beten. Ah, der Heilige Geist, so ein bisschen vorsichtig sein. Er ist Gott. Petrus sagt zu Hananias und Sapphira, ihr habt nicht Menschen belogen, sondern Gott. Warum habt ihr den Heiligen Geist belogen? Und das Besondere bei ihm ist, dass er immer auf Jesus hinweist. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig, sich an ihm festzumachen. So, gut. Also wir haben festgestellt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der hatte alles abgelegt, was ihn herrlich gemacht hat. Der hatte seine Kraft abgelegt, der ist auf die Welt gekommen. Dann wurde er getauft. Der Vater sagt, wann auch immer du etwas hast, kannst du dich an ihn wenden, als wäre er ich, denn wir sind eins. Du kannst dich, wann auch immer du mit Gott irgendein Rechtsgeschäft oder eine Sache oder kannst du dich an Jesus wenden? Er ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und der Geist Gottes kommt dazu und erfüllt ihn. Und ab da 3 Jahre lang zeigt Jesus, wie dieses Leben mit dem Heiligen Geist zusammen ist. Ja, dann lesen wir an dieser Stelle doch einfach mal den Pfingsttext. Apostelgeschichte 1, Vers 1 bis 8. Den ersten Bericht habe ich gegeben, mein lieber Theophilus, also da schreibt Lukas an jemanden, den er Theophilus nennt, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige, und er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Und als er mit ihnen zusammen war, da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Die nun zusammengekommen waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich Israel? Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und wenn wir dann in Kapitel 2 weiterlesen, als der Pfingsttag gekommen war, da waren sie alle an einem Ort beieinander. Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Es erschienen ihnen Zungen zerteilt, wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. So, also Jesus sagt zu ihnen, ihr müsst in Jerusalem bleiben. Warum? Warum eigentlich? Ich meine, die sind 3 Jahre mit ihm zusammen gegangen. Die haben geheilt. Herr, sogar die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Und dann sagt Jesus, okay, bleibt mal in Jerusalem. Warum? Bleibt dort, bis ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, hat er gesagt. Also offensichtlich hatten sie diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist nötig. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, er hat viele verschiedene Funktionen. Er ist unser Tröster, das kennen wir reichlich. Das betonen wir auch immer. Jesus ist im Himmel zur Rechten des Vaters und macht Fürbitte. Er ist in der Person des Heiligen Geistes auch hier, weil die 3 eins sind. Er wohnt in uns. Er versiegelt uns. Das ist was, worüber wir weniger sprechen. Siegel ist ein ganz interessantes Wort. Wäre eine eigene Predigt. Versiegeln heißt, ich versiegle etwas, so dass nichts anderes eindringen kann. Das Wort, das für Siegel verwendet wird, ist aber das gleiche Wort, das für Anzahlung verwendet wird. Also wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann sagt Gott damit, ich habe für diesen Menschen bezahlt, Anzahlung geleistet. Es darf keiner kommen und dieses Wesen mir wieder wegnehmen oder streitig machen. Ich werde kommen und es holen, denn ich habe bereits eine Anzahlung gegeben. Ja, das hebräische Wort ist das gleiche, ist ganz interessant. Aber es ist eigentlich nicht unser Thema. Trotzdem danke fürs Zuhören. Ja, und dann eben die Kraft. Und bei der Kraft gehen wir immer so davon aus, wir haben sie. Nicht? Wir haben die Kraft. Wir haben heute Morgen einen Vers gelesen. Der steht ebenfalls im Johannesevangelium. Wir haben gelesen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber, um gar keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, macht das Wort Gottes das hier deutlich. Das sagte er aber von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, Jesus war noch nicht verherrlicht. Also, wenn du an Jesus glaubst, dann wird der Geist Gottes kommen und dich erfüllen. Das ist die biblische Verheißung. Und von dir, von deinem Leib aus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ströme des Heiligen Geistes. Da steht nicht Rinnsal, da steht nicht Tröpfeln, Da steht nicht Bächlein. Da steht etwas, was 5 Kilometer breit ist und alles, was ihm irgendwie in den Weg kommt, mitreißt. Das ist das Bild, das hier steht. So, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, wir behaupten, wir hätten das im Glauben. Ja, da steht es, also muss es wahr sein. Vor meinem Leib fließen Ströme lebendigen Wassers. Aber ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich kann ich das nicht behaupten. Ich kann das nicht behaupten. Ich kann nicht sagen, wenn ein Kranker kommt, dann habe ich sofort in mir einen Impuls, wo der Vater spricht, ich will ihn heilen und ich gehe hin und sage, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Steh auf. Und er tut es. Die andere Möglichkeit ist, dass wir aufhören zu sagen, ja, das haben wir, weil es da steht, und uns überlegen, wieso haben wir nur dieses Tröpfeln. Manche haben dann eben gerade die anderen Aspekte des Heiligen Geistes betont und haben gesagt, ja, er ist unser Tröster, haben sich auf die Seelsorge und Heiligung geschmissen. Und das ist beides notwendig und das sind beides Dinge, die der Geist Gottes tut. Aber diesen Aspekt, Kraft der Welt, die gute Nachricht bringen, in einer Art und Weise, dass sie spürt, dass Gott da ist. Nicht nur hier. Jesus hat das immer gemacht. Er hat erzählt von der Güte und Liebe Gottes und dann ist er hingegangen und hat bewiesen, dass das, was er gesagt hat, stimmt. Das ist jetzt keine Motz- und Meckerpredigt. Entspannt euch. Denn ihr seid nicht schuld. Wir sind nicht schuld. Es gibt im 4. Jahrhundert einen Bereich in der Kirchengeschichte. Wenn man sich mit dem beschäftigt, dann stellt man fest, bis dahin wehte der Wind, wo er wollte. Bis dahin war der Geist Gottes führend. Bis dahin hat Gott seine Gemeinde gebaut. Ich bin kein Anarchist und ich bin Freund von der Struktur, die Gott einsetzt. Aber im 4. Jahrhundert, da merkt man, dass die Bischöfe beginnen, Gott das Heft aus der Hand zu nehmen. Zu sagen, ja, jetzt ist gut mit, er weht, wo er will. Jetzt haben wir hier eine Hierarchie und zwar eine ungesunde, weil die Hierarchie bereit war, sich zu verselbstständigen und Gott nur in Sonderfällen reinzulassen. Ja? Wie gesagt, Hierarchie ist gut, Gott setzt Autorität ein, Gott hat eine klare Struktur eingesetzt, aber das Denken, dass wir einen Gottesdienst machen können und wenn Gott dann auch noch was beitragen möchte, ist er herzlich eingeladen. Das kam im 4. Jahrhundert auf. Und das ist falsch. Das ist völlig falsch. Billy Graham hat mal gesagt, 95% der Gottesdienste, die er besucht hat, die hätten genauso gut muslimisch sein können. Vom Grundprinzip her, es hätte kein Mensch gemerkt und keinen gestört, wenn der Geist Gottes nicht da gewesen wäre. Und da müssen wir wegkommen. Dann haben wir der Welt nicht wirklich die Wahrheit zu bringen. Es gab mal im mittleren Westen der Vereinigten Staaten eine Frau mittleren Alters, so um die 50. Ihr merkt jetzt langsam, ich werde auch älter, nicht? Früher wäre es für mich eine alte Frau gewesen. Die hat fantastisch gekocht. Boah, hat die gekocht. Ja? Die hatte so eine kleine Raststation und da drin hat sie einfach so den Leuten, die durchgefahren sind, ihre hausgemachten Eintöpfe vor allen Dingen, aber dann auch Steaks und verschiedene Sachen auf Hühnerbasis serviert und das war total der Hammer. Die Leute sind da hingekommen, das war ein Erlebnis. Leute haben Umwege gemacht, um dorthin zu kommen und dieses Essen zu kriegen und dann gab's an manchen Tagen, die Karte war relativ klein, weil sie hat halt mit ihrer Tochter da gekocht, an manchen Tagen gab's noch einen Pudding hinterher. Und alleine für den Pudding haben Menschen hinterher eine Stunde Pause gemacht, nur damit sie nochmal einen essen konnten. Das war die Qualität ungefähr. Und eines Tages hat dort jemand aus einem großen Lebensmittelkonzern gegessen. Er konnte es nicht glauben. Er kam also die nächsten paar Male wieder, wenn er in der Ecke war, und hat festgestellt, es schmeckt alles so gut. Es ist alles fantastisch da. Es ist unglaublich. Das ist... Dort zu leben in der Nähe hätte ihn dazu gebracht, innerhalb von einem halben Jahr an Herzverfettung zu sterben. Es war einfach fantastisch. Und dann hat er gesagt, das kann es gar nicht geben, dass das in diesem Hintler-Wäldler-Dorf vergraben ist. Die Frau wollte nicht weg. Hat er gesagt, gute Frau, passen Sie auf, wir beteiligen Sie. Das muss die Welt wissen, das muss an anderen Orten ebenfalls sein. Das ist so genial. Wir beteiligen Sie, Sie haben die Aufsicht und wir werden eine Restaurantkette machen. Und dann haben sie eine Restaurantkette gemacht und die Rezepte übernommen. Und überall war das genial. Das war sowas von lecker und überhaupt. Und irgendwann hat dieser Konzern gesagt, das wird groß, das ist größer als alles, was wir uns gedacht haben. Wir machen Franchise. Das heißt, da kommt jemand und sagt, ich möchte die Rezepte, ich möchte, dass ihr meine Raumausstattung des Gastronomiebereichs und der Küche managt und macht. Und ich schließe mich der Kette an. Ich habe dann auch das Logo, das Label. Ja? Und daraus wurde dann ein weltumspannender Konzern von Franchise-Nehmern. Ne? Diese Restaurants gibt's überall. Nein. Ich sag keinen Namen, McDonald's war es nicht. Kentucky Fried Chicken auch nicht. Jetzt hört mal auf damit, Mensch. Wo geht ihr denn überall hin? Auf jeden Fall, man konnte in den Dingern nach wie vor gut essen. Versteht mich nicht falsch. Ja? Das war nicht schlecht, da hinzugehen und ein Essen zu kriegen. Aber es war bei weitem nicht das Original. Das war einfach nur so ein Dings und du bist reingekommen und die Leute waren nett, meistens. Sei denn, sie waren übermüdet, unterbezahlt, hatten Sorgen, haben gerade die zweite Schicht hintereinander geschoben oder sonst das, was sie dann meistens machen. Aber sonst waren sie nett. Und du hast das Essen gekriegt nach den Originalrezepten und es war nicht schlecht. Du konntest dort essen und bist satt geworden und es war okay. Ja. Aber die dieses Originalrestaurant kannten, die wussten ganz genau, das ist bei weitem nicht das. Das hat das gleiche Label, aber das hat auch nichts, ein bisschen was, aber ein bisschen was nur zu tun mit dem, was ursprünglich da war. Und das ist das, was ich meine. Gemeinden heute sind so, man kann gut dort essen, um bei dem Bild zu bleiben. Man kann gut dort essen, man bekommt Gebet, Gott wirkt aber ist das das? Dieses übersprudelnde, überschäumende Leben, dieses Zerbrechen von Ketten, wenn Gefangene kommen, wenn Menschen kommen, die Drogen nehmen oder die Alkoholprobleme haben oder die sexuelle Probleme haben oder so, die müssen nur reinkommen und man sieht ihnen an und man nimmt sie liebevoll zur Seite und sagt, pass auf, es gibt eine Lösung, ganz einfach. Und eine Stunde später, zwei Stunden später geht der raus und dann bekommt er noch Seelsorge, dann bekommt er noch Hilfe mit an die Hand. Das Leben verändert sich. Wir haben Menschen getroffen, für die hatten wir letztes Mal gebetet, völlig aussichtslose Lage in einem Bereich, in dem die totale Arbeitslosigkeit herrscht. Und die sind dorthin gezogen und haben beide innerhalb von wenigen Tagen ihren Job verloren gehabt. Ne? Die haben gesagt, bitte bete für uns, dass Gott uns segnet und uns zeigt, was wir als nächstes machen und dass Gott uns geistlich hilft. Und dann hatten wir gefragt, und gibt's auch noch was Praktisches? Dann kam diese Sache mit, ja, wir sind beide arbeitslos geworden. Dafür hatten wir dann auch gebetet. Dieses Mal sind wir wiedergekommen, die haben beide einen sicheren Arbeitsplatz. Gott macht das heute noch. Es ist genau der gleiche, gestern, heute und in Ewigkeit. So. Also dieses Ausmaß wollen wir erreichen. Jetzt lesen wir noch eine Bibelstelle. Danke an das Lobpreisteam, dass es heute so früh aufgehört hat. Im ersten Johannesbrief, im zweiten Kapitel, wir fangen mit dem 18. Vers an. Wir fangen mit dem 15. Vers an. Johannes schreibt an seine geliebte Gemeinde. Habt nicht lieb die Welt, noch das, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Also er befiehlt nicht, sondern er bittet. Ne? Manchmal versteht man das so, ihr dürft die Welt nicht lieben, sonst seid ihr faul. Nee, das ist es nicht, sondern bitte, Kinder, habt die Welt nicht lieb. Habt nicht das lieb, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, richtig liebt, von Herzen liebt, in dem ist die Liebe des Vaters nicht. Alles, was in der Welt ist, das ist Fleisch, ist Lust und Augenlust und hoffärtiges Leben. Hat irgendeiner eine andere Übersetzung als Luther? Hoffärtig? Hochmut des Lebens. Danke, Hochmut. Genau. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Das ist noch was vorher in dem Bild nicht drin war. Der Misthaufen explodiert irgendwann. Wollte ich nur darauf hinweisen. Und dann kommt, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte ja offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Aber ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Das habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahr und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Bleibt in ihm, Kinder, damit wir, wenn er offenbar wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer recht tut, der von ihm geboren ist. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Johannes und Paulus unterschiedliche Menschen waren? Paulus ist ein Lehrer, der klar schreibt A, daraus folgt B, daraus folgt C und dann D. Halt! Ihr habt jetzt bestimmt gedacht, dass folgendes D widerspricht. Auf diesen Einwand möchte ich an der Stelle eingehen. Ja, lest mal den Römerbrief, so ist genial. Ich habe jemand empfohlen, den Römerbrief zu lesen. Die kannte den Herrn noch nicht und hat den Römerbrief gelesen und hat gesagt, ich hatte ein unheimliches Erlebnis. Ich dachte, mir guckt jemand über die Schulter. Immer wenn ich gedacht habe, Moment, da habe ich jetzt aber mal einen Einwand, geht dieses Ding darauf ein. Das ist die Qualität, mit der Paulus schreibt. Johannes ist nicht so. Johannes ist eher so ein Schmetterling. Der flattert und setzt sich hier ein bisschen hin und da ein bisschen. Und eigentlich kommt das daher, dass bei Johannes die Zusammenhänge einfach ein bisschen tiefer sind. Aber Johannes, da kommen Aussagen zu Liebe und hier und da. Gut, aber wir fragen uns jetzt mal, was hat dieser Abschnitt hier mit Pfingsten zu tun? Nichts, ich habe mich im Buch vertan. Nein, er hat was mit Pfingsten zu tun. Oder auch andersrum, was ist der Antichrist? Na? Was ist der Antichrist? Jemand, der Jesus leugnet, okay. Ist es eine Person oder sind es viele Personen? Viele Personen. Viele Personen. Viele Personen, die Jesus leugnen. Okay. Wieso heißt der nicht Anti-Jesus? Eigentlich müsste er dann Anti-Jesus heißen. Die Erklärung kommt hier. Ne? Wer ist ein Lügner, wer nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Christus, ist das einfach der Nachname von Jesus? Fritz Meier, Jesus Christus. Nein, das ist eine Bezeichnung. Wofür ist das eine Bezeichnung? Was heißt Christus? Christus heißt der Gesalbte. Womit? Mit Heiligem Geist. Jeder, der leugnet, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte ist, ist ein Antichrist. Christus heißt die Salbung. Christus heißt die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und hier geht es nicht darum, um Leute, die Jesus leugnen, sondern um Leute, die Christus leugnen, die Salbung leugnen, die Kraft verleugnen. Sie haben den äußerlichen Anschein von Religiosität. Sie haben den Anschein von Frömmigkeit. Sie schonen das Fleisch nicht, aber sie dienen dem Teufel. Steht woanders. Hausaufgabe, suchen wo. Schreibt Paulus an eine andere Gemeinde. Es geht hier nicht um Leute, die Jesus Christus ablehnen, die sagen, Jesus, ach dieser Spinner und das und jenes, sondern es geht durchaus um Leute, die sagen, Jesus, ja, das war ja der und ein guter Mensch und wir alle sind so liebevoll und ja. Deswegen wechselt das auch dauernd ab. Er sagt, da sind die Antichristen und dann sagt er, aber ihr habt die Salbung. Er sagt nicht, ihr habt Jesus lieb oder ihr kennt Jesus oder Jesus ist euch wichtig, sondern er sagt, es kommen die Antichristen, die Leute, die sich der Salbung widersetzen. Ihr habt die Salbung, von dem der heilig macht. Und durch die Salbung habt ihr Wissen. Dann sagt er, wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Gesalbte ist? Und dann sagt er wieder, und die Salbung, die ihr empfangen habt, die bleibt in euch. Also, wenn wir über Antichrist nachdenken, dann ist das jeder Mensch, der negiert, leugnet, sich dem widersetzt, dass der Heilige Geist und die Kraft des Heiligen Geistes da sein muss. Ja, also wenn wir denken, der Geist Gottes, der wäre irgendwie eine nette Zutat. Schön, wenn er da ist, schade, wenn er nicht da ist. Dann haben wir Stimmen des Antichristen in unserem Kopf, die uns das einreden, die uns das flüstern. Und wenn wir sagen, nein, wir brauchen das, wir brauchen diese Salbung, wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes, ich will nicht mehr länger zufrieden sein mit meinem Zustand, egal wie gut er ist, ich will die Gegenwart Gottes in meinem Leben erleben, in einer Art und Weise, die einem heutigen Pfingsten entspricht. Ich will erleben, dass Ströme des lebendigen Wassers aus meinem Innern rausfließen und in dieser Welt einen Unterschied machen. Ich will sehen, wie Menschen geheilt werden. Ich danke dafür, dass ich das sehen darf, wenn eine Frau kommt, die ihr Baby im 6. Monat verloren hat und der Geist Gottes rührt sie an und ein Dreivierteljahr später ist sie gesund und komplikationslos, schwanger, kurz vor der Entbindung. Aber ich will mehr davon sehen. Gut. Wie macht man das? Wie kommen wir dahin? Ich hatte einen sehr, sehr guten Seelsorgelehrer. Der schrieb in der Seelsorge immer mit. Er hat in der Seelsorge immer mitgeschrieben. Wenn der Ratsuchende was erzählt hat, hat er mitgeschrieben. Hat ihm geholfen, wo er konnte. Und ganz zum Schluss, da hat er dann die Notizen zusammengerollt, hat sie demjenigen in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist dein Leben, mach was draus. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich mit dieser Predigt auch machen kann. Das ist das Wort Gottes, mach was draus. Wir können Durst entwickeln, wir können ihn bitten, Durst entwickeln, die Notwendigkeit entwickeln, das Einsehen der Notwendigkeit entwickeln, dass uns etwas fehlt. Wir können dem Geist Gottes ein angemessenes Umfeld bieten, betrübt nicht den Heiligen Geist. Ich habe einen Pastor mal predigen hören, zu dem sprach seine Frau, ich kann hier nicht mehr länger leben, ich will hier nicht mehr länger leben. Die Fußböden sind abgenutzt und die Tapeten sind vergilbt und der Garten draußen sieht aus, ist grausam, ich will hier nicht mehr länger leben. Und ähnlich ist das mit dir auch. Dass der Geist Gottes, er tut das nicht, er zieht nicht einfach aus. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, er muss einfach mal Luft holen und sagen, die Wände gehören mal frisch renoviert und der Fußboden auch. Also, Durst entwickeln, ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich wohlfühlt. Er ist eine Person. Freundschaft mit ihm entwickeln. Ihn bitten. Und es hat auch viel damit zu tun mit Gemeinschaft. Wenn ihr die Stellen lest, wo es darum geht, die Gemeinde untereinander und miteinander, dann tut das. Wir haben da dieses, ich muss alleine mit meinem Problem fertig werden. Schade, ich versuche das schon seit 40 Jahren. Na gut, irgendwann wird schon werden. Nein, das ist es nicht, sondern einander sich zu öffnen, diese Entscheidung zu treffen, seinen Stolz zu überwinden und zu sagen, ja, ich habe ein Problem. Oder ja, es geht mir gut, aber ich will, dass es mir besser geht. Ich will, dass Gott mehr Fuß fasst in meinem Leben. Diese Entscheidung, die kannst nur du treffen. Also Hunger, Umfeld, Gott bitten und miteinander beten. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, das ist das Wort Gottes. Macht was draus. Amen.